D-Radio Wissen. Update.
Zahllose Iraker sind vertrieben worden. Es gibt abschreckende Berichte, dass die Milizen Familien zusammentreiben und Massenerschießungen durchführen und Jesidenfrauen versklaven.
US-Präsident Barack Obama hat genug von den Verbrechen im Irak, die Verbrechen begangen von der Terrorgruppe Islamischer Staat. Heute Nacht hat Obama seinen Militärs erlaubt, die Terrorkämpfer aus der Luft anzugreifen und die Armee hat nicht lange gezögert und ihre Vollmacht genutzt. Am Nachmittag haben US-Kampfjets die ISIS-Milizen mit Raketen beschossen. Die USA sind mittendrin im Krieg um die Zukunft des Iraks. Hier ist das Update, ich bin Arne Hell.
Update.
Die Lage im Irak ist seit Wochen entsetzlich. Etwa 10.000 Kämpfer hat die Terrormiliz Islamischer Staat dort im Einsatz. Augenzeugen berichten von Plünderungen, Massenexekutionen und extremer Brutalität. Die irakische Armee hat sich größtenteils kampflos aus dem Norden des Iraks zurückgezogen. Die einzigen, die die ISIS-Kämpfer bisher in Schach gehalten haben, waren die Einheiten der Kurden. Doch auch die sind in den letzten Tagen unter Druck geraten. Die USA mussten handeln, sagt dieser ehemalige US-Luftwaffenoffizier bei CNN.
If we can blunt the ISIS advance, if
falls wir die ISIS-Kämpfer aufhalten können, und ich sage falls, dann können wir vielleicht dafür sorgen, dass die irakische Armee sich wieder berappelt. Aber im Moment überrennen die Terrorkämpfer die Armee. Das ist wirklich gefährlich. Ich denke, es war richtig, dass Präsident Obama der Luftwaffe diese Angriffe erlaubt hat.
Ganz konkret hat die Luftwaffe Raketenwerfer der Terrorgruppe beschossen in der Nähe der Stadt Erbil. Erbil ist die Hauptstadt des Kurdengebiets und hier haben die USA auch eine diplomatische Vertretung. Es geht bei den Luftangriffen also auch darum, US-Bürger zu schützen. Es geht aber auch darum, einen drohenden Völkermord zu verhindern. Denn die ISIS-Kämpfer drohen damit, alle Andersgläubigen im Irak zu töten, zum Beispiel die Christen und die Jesiden. Sie sind keine Muslime, sondern eine eigene Religionsgemeinschaft. Zehntausende Jesiden haben sich in ein Gebirge im Westen des Irak geflüchtet, offenbar ohne Wasser und ohne Lebensmittel, wie dieser Jeside berichtet, der sich bis in die Türkei durchgeschlagen hat.
Dort im Sinjar-Gebirge ist es unerträglich, vor allem Frauen und Kinder sterben. Ich habe meine 4 Kinder dort auf der Flucht verloren und weiß nicht, ob sie überhaupt noch leben.
Die USA und auch Großbritannien haben über dem Gebirge von Flugzeugen aus Hilfspakete abwerfen lassen. Wie es jetzt weitergeht im Irak, kann niemand vorhersagen. Es gibt immer noch keine neue Regierung. Die verschiedenen Volksgruppen streiten seit Wochen um politische Posten. Auch Frankreich überlegt offenbar, wie die USA, Kriegsflugzeuge zu schicken. Doch Beobachter zweifeln daran, dass Flugzeuge allein reichen, um die islamistischen Terrorkämpfer aufzuhalten. Einzelne Politiker in den USA sprechen schon von Bodentruppen. Doch das schließt Präsident Obama bisher aus.
Als Oberbefehlshaber werde ich nicht erlauben, dass die USA in einen neuen Irakkrieg hineingezogen werden. Wir helfen den Irakern beim Kampf gegen die Terroristen, aber wir werden keine Kampftruppen schicken.
Was sonst noch wichtig war?
Es gab ein bisschen Hoffnung für die Menschen im Gazastreifen. Fast 3 Tage lang hat die Waffenruhe zwischen Israel und der radikalen Palästinenserorganisation Hamas gehalten. Und in Kairo, da liefen Verhandlungen, wie beide Seiten zu einem langfristigen Waffenstillstand kommen können. In der Nacht, noch bevor die Waffenruhe zu Ende war, flogen dann wieder Raketen auf Israel. Inzwischen haben radikale Palästinenser vom Gazastreifen aus mehr als 40 Geschosse abgefeuert. Und die Antwort Israels ließ nicht lange auf sich warten. Die Luftwaffe flog Angriffe auf den Gazastreifen. Ein Junge soll dort getötet worden sein. Solange geschossen wird, sagt die israelische Regierung, solange wird auch nicht verhandelt. Und so hat sie die Gespräche in Kairo erstmal unterbrochen. Und das, obwohl die ägyptische Regierung als Vermittler sagt, dass Israel und die Palästinenser sich über die wichtigsten Fragen schon geeinigt hätten.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Das Ende der Waffenruhe und die ersten Raketen nach 3 Tagen Ruhe im Gazastreifen werden natürlich auch im Netz diskutiert. Dort herrscht vor allem Unverständnis darüber, warum nicht mehr verhandelt wird, warum die Gewalt wieder aufflammt und warum es so schwer ist, eine Lösung zu finden. Zikau schreibt bei tagesschau.de: Ich verstehe die Hamas nicht. Die werden doch in Grund und Boden gebombt, wenn sie weiter auf ihren Positionen beharren. Tabernakel hat dazu eine Korrekturanmerkung. Maximal palästinensische Zivilisten werden in Grund und Boden gebombt werden, denn die Hamas befindet sich unter der Erde. Auch Gruselhut glaubt, dass die Hamas nicht wirklich an einem Frieden interessiert ist. Heute erkennt man, wie egal der Hamas die Bevölkerung von Gaza ist. Die Hamas braucht den Krieg zum Überleben wie ein Fisch das Wasser und auch um die Meer vom Freiluftgefängnis Gaza aufrechtzuerhalten. Denn im Frieden sieht ja jeder, der hinschauen will, dass die Versorgung Gazas von Israel aus hinreichend funktioniert. So wie viele andere Nutzer auch, sieht kritische Masse die Vereinten Nationen in der Pflicht. Die UNO schaut zu, wie immer bei diesem Konflikt. Wann endlich bekommt Palästina sein Recht auf die Grenzen von 67? Wann wird diese UNO-Resolution umgesetzt?
Die Ebola-Epidemie in Westafrika ist jetzt offiziell ein weltweites Gesundheitsproblem. Die Präsidentin der Weltgesundheitsorganisation, Margaret Chan, hat den internationalen Notstand ausgerufen.
I am declaring a public health emergency of international concern.
Den Notstand hat die WHO auf einem Krisentreffen beschlossen, erst zum dritten Mal überhaupt in ihrer Geschichte. Jetzt hat sie mehr Möglichkeiten, in die Bekämpfung des Ebola-Virus einzugreifen. Die WHO kann zum Beispiel die betroffenen Länder zwingen, Grenzen zu schließen. Sie kann Flüge verbieten und Menschen, die Symptome zeigen, in Quarantäne nehmen. Das alles zeigt, die WHO glaubt nicht mehr, dass die Länder Guinea, Sierra Leone und Liberia die Ebola-Epidemie alleine unter Kontrolle kriegen.
This is the largest, most severe and most complex outbreak in the history of this disease.
Der größte Ebola-Ausbruch, also den die Welt je erlebt hat, so nennt die WHO-Präsidentin die Epidemie. Fast 1000 Menschen sind inzwischen an Ebola gestorben und auch in Nigeria gibt es mehrere Infizierte. Jedes Flugzeug, das aus Nigeria in Deutschland landet, wird kontrolliert. Dass sich das Virus auch in Deutschland ausbreiten könnte, das glauben Experten nicht. Im Bundesgesundheitsministerium sieht man deshalb auch nicht, dass sich durch den internationalen Notstand hierzulande etwas ändern wird. Italien hat einen ersten Schritt gemacht auf dem Weg zu einem neuen Parlamentssystem. Die Mitglieder des Senats in Rom haben dafür gestimmt, dass diese zweite Parlamentskammer umgebaut wird. Man kann auch sagen, die Senatoren haben für ihre eigene Abschaffung gestimmt. In Zukunft soll der Senat bei deutlich weniger Fragen mitbestimmen dürfen. Er soll nicht mehr aus mehr als 300 Abgeordneten bestehen, sondern nur noch aus 100. Und die sollen auch nicht mehr auf Lebenszeit gewählt sein. Das Ergebnis ist ein Erfolg für Italiens Regierungschef Matteo Renzi. Er will erreichen, dass das politische System einfacher wird und die Parteien, die die Regierung stellen, Dinge schneller entscheiden können. Im Moment muss in Italien quasi alles doppelt beschlossen werden von beiden Parlamentskammern. Damit die Senatsreform durchkommt, müsste noch die erste Kammer, das Abgeordnetenhaus, zustimmen und die italienischen Wähler in einer Volksbefragung. Die Präsidentschaftswahl in Afghanistan ist schon eine Weile her, knapp 2 Monate. Aber bis jetzt ist nicht klar, wer das Land regieren wird. Weil offensichtlich viele Stimmen gefälscht waren, soll alles nochmal ausgezählt werden. Beide Präsidentschaftskandidaten beanspruchen den Sieg für sich. Sogar eine Spaltung Afghanistans erschien möglich. Soweit wollen die beiden Kandidaten es aber wohl nicht kommen lassen. Abdullah Abdullah und Ashraf Ghani haben heute eine Vereinbarung unterschrieben. Egal wie die Neuauszählung der Präsidentschaftswahl ausgeht, sie wollen eine gemeinsame Regierung bilden. Die Absprache kam offenbar auch durch Druck der USA zustande. Deren Außenminister John Kerry war kurz vorher in Kabul gewesen. Ende des Jahres ziehen die USA die meisten ihrer Soldaten aus Afghanistan ab. Und weitere Hilfe soll es nur geben, wenn bis dahin eine funktionierende Regierung steht.
Was noch wichtig wird.
Am Sonntag entscheidet sich, wer neuer Präsident in der Türkei wird. Es ist das erste Mal, dass der Staatspräsident direkt gewählt wird. Als haushoher Favorit gilt Regierungschef Recep Tayyip Erdogan. Er liegt in den Umfragen klar vorne und seine islamistisch-konservative Partei AKP dominiert die türkische Politik seit mehr als einem Jahrzehnt. Allerdings spaltet er auch das Land wie kaum jemand vor ihm. Erdogan hat angekündigt, dass er dem Präsidentenamt in der Türkei mehr Macht verleihen will. Bisher hat der Präsident dort vor allem repräsentative Aufgaben, ähnlich wie in Deutschland.
Und sonst in der Welt?
Nepals Regierung hat die Versicherungssumme für Sherpas und andere Bergführer erhöht. Die Arbeiter in den Himalaya-Bergen werden jetzt mit umgerechnet rund 11.000 Euro versichert. Nach einem Unglück am Mount Everest im April hatte die Regierung die Versicherungssumme schon auf 7.500 Euro verdoppelt. 16 nepalesische Bergführer waren damals ums Leben gekommen. Das Geld bekommen die Familien der Sherpas, wenn die Bergführer bei einer ihrer gefährlichen Touren verunglücken. Die Kosten sollen die Touristen und die Tourenveranstalter tragen. Kritikern zufolge ist auch diese Erhöhung zu wenig. Zu viel Geld verschlinge allein die aufwendige Beerdigung. Oft sind die Bergführer die einzigen Geldverdiener und die Familien wissen nach ihrem Tod nicht, wie sie die Ausbildung der Kinder bezahlen sollen. In Serbien fordern Politiker und Bürger, dass die Todesstrafe wieder eingeführt wird. Grund ist der Mord an einem 15-jährigen Mädchen. Am Mittwoch hatte die serbische Polizei den mutmaßlichen Mörder des Mädchens in Sočin in der Nähe von Belgrad festgenommen. Der Mann gestand die Tat und führte die Polizei zur Leiche des Mädchens. Laut bisherigen Ermittlungen ging der 34-Jährige bei der Tat besonders brutal vor. Ob er die 15-Jährige sexuell missbraucht hat, wird noch untersucht. Das Mädchen wurde seit Juli vermisst. Einige Politiker, darunter der Innenminister des Landes, sagten daraufhin, dass sie die Abschaffung der Todesstrafe bedauern. Laut der Zeitung Kurier haben mehr als 100.000 Bürger eine Petition für die Todesstrafe unterschrieben. Noch vor wenigen Monaten hätte sein Missgeschick tödlich enden können. Jetzt ließ Pakistan einen indischen Soldaten auf ihrem Gebiet wieder heimkehren. Der indische Soldat war während einer Patrouille an der Grenze ins Wasser gefallen. Der Fluss trug ihn in pakistanisches Gebiet. Nach Angaben des Soldaten verhörten ihn die Pakistaner zwar, behandelten ihn aber besser als erwartet. Noch im letzten Jahr waren bei Kämpfen in Kaschmir mehrere Menschen getötet worden. Das Verhältnis zwischen Pakistan und Indien verschlechterte sich daraufhin, bis im Mai Indiens neu gewählter Premierminister Narendra Modi neue Verhandlungen mit seinem pakistanischen Amtskollegen Mohammad Nawaz Sharif führte. Die Beziehungen haben sich seitdem verbessert. Es war aber nicht das erste Mal, dass Menschen die Grenze in Kaschmir überquerten und wieder zurückkehren durften. 2012 zum Beispiel ließ Indien einen pakistanischen Soldaten gehen. Der hatte die Grenze angeblich überquert, um seine Freundin zu besuchen.
Wissensnachrichten.
Es klingt ein bisschen wie eine Mischung aus Origami und Transformers. In den USA jubeln Wissenschaftler über einen Roboter, der sich selbst auseinanderfaltet und dann loslegt. Ronald Menn aus der Wissensredaktion, was begeistert die Forscher da genau?
Also das, was da laut den Forschern der Harvard University ein Meilenstein in der Robotik ist, sieht auf einem Video erstmal aus wie eine etwas dickere Zeitung mit zwei Batterien in der Mitte. Dann wird dieses dicke Papier aber ja fast schon lebendig. Es fährt vier Beine aus, richtet sich auf und krabbelt dann davon.
Und wie funktioniert das genau?
Ja, die Forscher haben sich zum einen tatsächlich von Origami inspirieren lassen, dieser japanischen Kunst des Papierfaltens. Das Papier ist hier beschichtet und zwar mit einem Kunststoff mit Gedächtnis, also ein Material, das, wenn es erhitzt wird, eine bestimmte Form annimmt. Die Wissenschaftler haben zwei Lagen dieses Papiers genommen, Faltkanten reingestanzt und dazwischen eine Kupferplatine gelegt. Dort, wo nachher die Beine entstehen, wurden noch einige kleine Scharniere befestigt und dann war es eigentlich schon fertig. Noch eine Batterie, zwei Motoren und ein Mikroprozessor. Dann wird diese Folie in einer bestimmten Reihenfolge auf rund 100 Grad erhitzt. Dadurch bekommt der Roboter seine endgültige Form. Und sobald das Plastik abgekühlt ist, kann der Roboter mithilfe der Motoren loskrabbeln. Mit immerhin fast 2 km/h. Der Roboter braucht dafür eine normale Batterie, die zum Beispiel auch im Reisewecker ist.
Und wo könnte dieser Origami-Transformer dann zum Einsatz kommen?
Da haben die Wissenschaftler so einige Ideen, zum Beispiel im Weltall. Da könnte gleich ein ganzer Stapel dieser Roboter klein und flach zusammengepresst ins All geschickt werden und sich dort dann zu einem Satelliten zusammenbauen. Hier auf der Erde könnten die Roboter zum Beispiel nach einem Erdbeben in Hohlräume geschickt werden, um dort dann nach Verschütteten zu suchen. Vorstellbar ist aber auch, dass mit der Technik zum Beispiel sich selbst aufbauende Möbel konstruiert werden oder sogar ganze Schutzräume, zum Beispiel in Katastrophengebieten.
Katastrophengebiete. Für schwedische Forscher wird das Wasser auch immer mehr zum Katastrophengebiet, weil dort immer mehr Rückstände von Medikamenten landen. Und das hat zum Teil gravierende Auswirkungen.
Die Forscher haben sich mit einem bestimmten Wirkstoff beschäftigt, der vor allem in Beruhigungsmitteln vorkommt. Und dieser Wirkstoff sorgt dafür, dass Barsche länger leben. Das betrifft sowohl die Nachkommen als auch die erwachsenen Fische. Das Problem: durch die plötzlich deutlich höhere Überlebensrate der Barsche kann das Ökosystem zum Beispiel in einem Fluss oder in einem See komplett aus dem Gleichgewicht kommen. Und die schwedischen Forscher fordern deshalb, dass beim Thema Wasserkontrollen in Zukunft auch Medikamentenwirkstoffe berücksichtigt werden.
Wird das nicht schon längst gemacht? Also das Thema Arzneirückstände im Wasser ist ja eigentlich nicht neu, ne?
Ja, aber es gibt da noch nicht mal Grenzwerte im Moment, weil eben darüber gestritten wird, wie gefährlich das Ganze überhaupt ist, weil die Konzentrationen ja doch vergleichsweise niedrig sind. Allerdings gibt es dann immer wieder Experimente, wie das jetzt aus Schweden, die zeigen, so ganz ohne ist dieser Medikamentenmix im Wasser ja anscheinend doch nicht. Der ist auch gefährlich, aber eben auf eine andere Art als zum Beispiel Dioxine oder Schwermetalle.
Von den Fischen geht's zu den Pferden. Ein Aufatmen geht durch die Welt des Reitsports.
Ja, und das dank der Tiermediziner der Uni Wien. Die die sind der wichtigen Frage nachgegangen, ob ein Pferd merkt, dass eine Frau oder ein Mann im Sattel sitzt. Ich nehme mal ein bisschen die Spannung, dem Pferd ist es vollkommen egal. Das herauszufinden war aber etwas aufwendiger. Die Forscher ließen Männer und Frauen auf 8 Pferden durch einen Springparcours reiten und haben dann Herzfrequenz und den Wert des Stresshormons Cortisol gemessen, beim Pferd wohlgemerkt. Die Ergebnisse waren identisch, egal ob Mann oder Frau im Sattel saß. Fazit: beim Reiten können, anders als in den meisten anderen Sportarten, Männer und Frauen auch weiter direkt gegeneinander antreten.
Wetter.
Im Osten Deutschlands scheint die Sonne, im Westen und Südwesten gibt es dagegen dicke Wolken mit stellenweise auch Regen und Gewitter. Morgen scheint erst im äußersten Osten noch die Sonne, im Rest Deutschlands ist es meist bewölkt mit Regen und Gewittern. Das schlechte Wetter zieht im Verlauf des Tages dann ab, dann drohen die Unwetter im Osten. Die Temperaturen klettern morgen stellenweise auf über 30 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.